Was sie nicht haben, ist eine böswillige Absicht. Also Babys und Kleinkinder handeln nicht böswillig, sondern sie probieren aus, was geht und was geht eben nicht oder was erzeugt zum Beispiel so negative Gefühle, die es dann nicht haben will.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin euer Host Petra Russo zu einem weiteren Podcast How to Baby und habe heute das Thema Bindung wieder für euch aufbereitet. Ihr werdet es kennen, aber die Zugänge sind jeweils andere und habe mit mir im Gespräch Magistra Ines Wurps. Sie ist diplomierte Psychologin, selbst Mama von zwei Kindern, 5 und 3 Jahre alt und hat sehr viel Erfahrung über ihr Projekt Familiencouch, das sie in Österreich aufgebaut hat. Und mich erinnert es instantly an unsere Babycouch, die wir seit vielen, vielen Jahren haben. Deshalb fühlen wir uns jetzt schon verwandt, die Ines und ich, und werden alles, was euch so interessiert, könnte rund um das Thema Bindungsaufbau, Bindungssicherheit und Störfaktoren heute mal besprechen. Hallo, herzlich willkommen, danke für unser Gespräch, liebe Ines. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, danke, dass ich bei euch Gast sein darf.
Danke dir. Ines, ich habe es gerade anmoderiert, dein Projekt Familiencouch, das lässt dich zurückblicken auf doch sehr viel Erfahrung. Du hast sehr früh, wie ich deinem Lebenslauf entnommen habe, beschlossen, Psychologin zu werden. Warum?
Mhm. Irgendwie hat mich das Zusammenleben von Menschen schon immer recht interessiert. Es ist dann damals noch im Gymnasium das Fach Psychologie dazugekommen. Das war dann zuerst gleich mal enttäuschend, weil da geht es eigentlich ganz viel um Philosophie und das war nicht so meins. Ich habe aber dann beschlossen, Psychologie zu studieren, weil ich schon selbst mich immer wieder eingelesen habe in die Thematik. Damals war eigentlich mehr so mein Hauptschwerpunkt die Erwachsenen. Das hat sich aber dann im Studium ganz schnell geändert, weil man gesehen hat, dass das irgendwie sehr erfüllend ist, mit Kindern und auch deren Eltern zu arbeiten. Und ich habe mich dann weitergehend drauf spezialisiert.
Okay. Und nach deinem Studium hast du dann vor allem schon mit Kindern gearbeitet. Wir werden es dann später auch nochmal extra besprechen, mit im Kindergarten als Pädagogin, also als Psychologin, die im Kindergarten da auch Erfahrungen sammeln durfte. Und dann hast du selbst zwei Kinder bekommen. Was ist anders zwischen der Psychologin, die berät und mit Eltern und Kindern interveniert, und den eigenen Herausforderungen, die du dann hattest?
Ja, das ist wie so oft halt, die Theorie war gut zu wissen. Natürlich stellt dann das tatsächliche Elternsein dann doch immer wieder auch vor Probleme. Das ist nicht anders wie bei allen anderen Eltern auch. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich da viel theoretisches Wissen dahinter habe und auch schon ganz viele Eltern, Kinder, Schüler begleitet habe. Und das dann auf sich selbst umzulegen, ist natürlich eine Schwierigkeit und bedarf von meinem Mann und mir auch immer wieder Absprache, Rückbesinnen, manchmal dann auch nachlesen oder neu recherchieren, um hier wirklich zu versuchen, uns selber weiterzubilden als Eltern. Und das versuche ich eben auch bei der Familiencouch so weiterzugeben.
Mhm. Jetzt unser heutiges Thema Bindung, das ist auch schon einige Male bei uns im Podcast diskutiert worden, aber worum es mir heute geht, ist eher die Störfaktoren eines schönen Bindungsaufbaus, mit denen du ja allenthalben konfrontiert warst und versuchst es auch zu kompensieren. Stichwort Schimpfen, Wutausbrüche der Eltern, nicht zurechtkommen mit den Wutausbrüchen der Kinder, soziale Interaktionen, Stress der Eltern. Was sind denn für dich aus deiner Erfahrung die größten Parameter einer Bindungsproblematik?
Naja, was sie immer wieder zeigt, ist, je schlechter es den Eltern selbst geht, desto schwieriger ist natürlich die Interaktion mit den Kindern. Wenn die Nerven schon blank liegen und wenn da wenig Ressourcen dahinter sind, damit wir auch die Geduld aufbringen können oder mal länger dabei sitzen können oder auch den Stress unserer Kinder aufnehmen können, wenn uns das selbst schwerfällt, weil eben vieles am Tag schon passiert ist oder in den vergangenen Wochen oder Monaten sogar, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, dass dann die Bindung belastet, wenn es uns dann nicht gelingt, ruhig zu bleiben. Und das ist aber ganz normal natürlich, dass es uns nicht immer gelingt, ruhig zu bleiben. Es ist wichtig, hier ausgewogen einerseits zu interagieren mit den Kindern, dass man auch hier versucht, sich selber zurückzunehmen, durchzuatmen, sich quasi zu besinnen auf das, was jetzt gerade das Problem mit den Kindern ist und hier nicht die ganze Last von den Tag oder von Wochen mit reinnimmt. Das kann nämlich die Bindung deswegen sehr stark belasten, weil ja die Kinder gar nicht verstehen, warum wir sie jetzt irgendwie anmotzen oder warum wir ungeduldig sind, weil ganz oft ist das eben ausgelöst durch verschiedene belastende Situationen vom Tag oder von der Woche davor.
Generell in Zeiten wie diesen natürlich auch die Eltern, die völlig klarerweise Themen haben wie Pandemie, richtiger Umgang, dann die Klimakrise, sämtliche Faktoren, die unser Leben natürlich jetzt sehr stark unter Druck bringen. Und du hast es gesagt, da braucht es nur Instabilitäten geben beim Eintreten in den Beruf für viele Mamis und Papas etc. Du sagtest, es ist auch ein sehr gutes Bild. Ich baue da in mir auf, unterdrücke es, achte nicht auf mich selbst, entstress mich nicht und dann geht es wie ein Druckkochtopf auf und der ganze Druck geht auf die Kinder und auf die Familie nieder. Das kennen wir, glaube ich, alle. Was würdest du aus deiner großartigen Erfahrung, und du hast ja auch ein Buch geschrieben, ausgeschimpft, was würdest du aus dieser Erfahrung bezüglich gewaltfreier Kommunikation, also dass man da nicht um sich wirft mit Wörtern, die kleine Kinder durchaus sowohl von der Emotion als auch von der verbalen Ausdrucksform sehr verletzen können. Was würdest du sagen zum Thema gewaltfreie Kommunikation?
Ja, ich finde, das ist das Um und Auf. Es bedarf aber Übung. Man kann sich das, ist gut, wenn man sich das vornimmt zu machen, aber man sollte es auch aktiv üben. Die gewaltfreie Kommunikation, basiert darauf, dass man vor allem für uns Eltern als wichtiges Element, finde ich, den Kindern keine Vorwürfe macht. Und Vorwürfe sagen wir meistens in Du-Botschaften, kommunizieren wir in Du-Botschaften. Und hier ist ein ganz wichtiges Element, dass wir unseren Kindern sagen, was wir selbst beobachtet haben. Ich habe gesehen, du hast zum Beispiel jetzt dein Zimmer nicht aufgeräumt, obwohl wir vorher darüber gesprochen haben. Das ist viel weniger vorwurfsvoll, wie wenn wir gleich sagen, du hast Zimmer schon wieder nicht aufgeräumt. Das ist natürlich dann gleich ein Vorwurf und wir sind gleich direkt in der Konfliktsituation, das mit unseren Kindern und uns natürlich was macht, weil die verteidigen sich dann. Wir schimpfen dann zurück und es kocht hoch und eskaliert möglicherweise in einen Streit.
Das sagst du sehr schön. Also zum Thema Kommunikation darauf achten, nicht gleich mit du und Vorwürfen oder Begründungen suchen. Ich habe jetzt das andere extreme Gegenteil, das mich persönlich auch oft irritiert hat. Das ist dieses liebliche Verstellen der Eltern mit möchtest du dann vielleicht dein Zimmer aufräumen? Das ist ja auch nicht authentisch. Bei manche sind wirklich so, dann spüren die Kinder das genau. Aber was sagst du zu dem? Das ist nämlich diese versteckte Aggression, dieses ruhige Liebspielen.
Ja, natürlich. Das ist durchaus ein schwieriges Thema. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir unseren Kindern gegenüber so sind, wie wir wirklich auch sind. Wie wir im realen Leben auch mit Freunden und mit anderen umgehen und nicht wie wir wo gelesen oder gehört haben. Das muss wirklich zu einem passen. Wir können uns das nicht aufdiktieren lassen. Prinzipiell ist hier die Schwierigkeit, wenn wir das aus Frage oder irgendwie so versteckt andeuten, dann ist es gut möglich, dass unsere Kinder das gar nicht verstehen und gar nicht so wahrnehmen. Wichtiger ist hier klar zu sagen, was wir wollen, was wir erwarten. Und je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist es auch, ganz genau die Zwischenziele zu sagen, was muss das Kind machen, um dieses Ziel zu erreichen. Also das scheint für uns manchmal sehr trivial, dass man sagt, wir fahren jetzt, komm, mach dich fertig. Das ist natürlich einerseits eine klare Ansage, sind unsere Kinder aber noch klein und im Kindergartenalter sind da ganz viele Zwischenschritte dazwischen, was sie bedenken müssen, was sie machen müssen. Und das ist sozusagen eine Monsteraufgabe für Kinder, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich klingt. Aber es sind viele Sachen, die sie bedenken müssen und machen müssen. Und es ist für unsere Kinder viel leichter, wenn wir diese Zwischenschritte auch klar formulieren. Komm, bitte, leg jetzt dein Spielzeug weg, geh ins Vorzimmer, zieh dir zuerst die Schuhe an und dann die Jacke an. Das Jausenbrot zum Beispiel habe ich schon hergerichtet. Ganz klar sagen, was passiert und was
Schritt
von dem
für
Kind,
Schritt.
Genau, was vom okay. Kind Schritt für Schritt erwartet wird.
Ja, du sagst es so schön, Ines, alleine bei mir ist Irritation, wenn jetzt in den Raum gerufen wird, komm, wir fahren jetzt, mach dich fertig. Mhm. Dann kann das kleine Kind mit jetzt, mit diesem Zeitbegriff, kann sie ja generell nichts anfangen und mit jetzt auch nicht.
Genau. Diese Zeitdimensionen sind für Kinder natürlich generell recht schwer zu erfassen. Also jetzt ist ja fast noch besser, wie wenn wir sagen, jetzt dann oder bald. Das ist noch schwieriger. Am besten ist konkrete Zeitangaben. Wenn die Kinder größer sind und Uhr lesen können, ist das natürlich super, dann können wir das nutzen. Sind sie aber so klein, dass sie das noch nicht können, dann ist es besser, wir verbildlichen es ihnen und sagen ganz konkret, was bis dahin passiert. Zum Beispiel, ich gehe jetzt noch in die Küche und mache die Pausenbrote. Du spielst bitte derweil fertig. Und wenn ich diese Pausenbrote fertig habe, dann gehen wir uns anziehen. Also ganz konkret immer sagen, Schritt für Schritt, was passiert, was wir auch selber derweil machen und wann es losgeht. So können die Kinder das viel besser greifen und auch die zeitliche Dimension besser verstehen.
Das können vielleicht dann auch die Eltern besser begreifen für sich selbst, weil sie von Moment zu Moment gehen. Und es ist ja die große Achtsamkeitslehre, im Moment zu leben. Und dann besinne ich mich wieder zurück und bin jetzt nicht schon 3 Stunden weiter an dem Ziel, wo ich sein muss und mache mir selbst den Stress dadurch. Gut, aber ich gehe jetzt wieder zurück, Ines, in die ganz kleine Kindschaft sozusagen. Also wenn sie noch ganz zu Beginn in dieser Bindungsthematik, die aufgebaut wird, schwingen. Da ist ja auch schon Schimpfen allenthalben zu hören. Also wenn ich so im Supermarkt gehe und da sind ganz kleine Kinder im Wagerl oder so, dann wird auch oft so ungeduldig gemotzt. Und was kannst du denn da mitgeben? Soll man einfach still sein oder was? Also mir tut es dann oft weh, auch wenn das 2-, 3-Jährige sind und dann immer wieder der Name wiederholt wird des Kindes, ja? Und sonst nichts, sondern, weißt du, das Kind möchte irgendwas, läuft herum mit seinen 2 Jahren, schaut natürlich selbstverständlich in den Regalen alles an und dann sagen die Eltern nichts anderes als immer nur den Namen. Ja. Was ist das für eine Botschaft?
Ja, also, die Botschaft ist eigentlich nichtig, weil ein Kind wird einfach auf Durchzug stellen. Wenn jetzt, egal, ob das jetzt nur der Name ist oder immer nur eine Warnung, das wird das Kind irgendwann einfach nicht mehr realisieren, es wird es nicht wahrnehmen und es verändert vor allem die stressige Situation nicht. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt fürs Kind stressig, sondern eher aufregend und positiv stressig, aber meistens für die Eltern dann schon. Und sie versuchen zwar zu reagieren, aber wir sollten so versuchen zu reagieren, damit das uns unsere Kinder auch wirklich wahrnehmen. Am besten ist konkret hingehen. Körperliche Nähe erzeugt für Kinder Aufmerksamkeit und macht es ihnen dann leichter zu hören und dann eine klare Botschaft sagen, was erwarte ich mir, was soll das Kind jetzt tun? Und vielleicht ist auch eine Kompromisslösung möglich oder notwendig. Wenn es gar nicht geht, sollte man einfach mal aus der Situation rausgehen, Einkaufswagen stehen lassen, Tasche und Kind nehmen und raus. Das entschärft die Situation auf jeden Fall und dann kann man ja weiterschauen, wie es geht.
Ja, oder im Setting selbst auch wiederum runtergehen aus und in die Kindheitsperspektive, oder?
Ja, natürlich.
Erklären, also, was ich jetzt gerade machen muss, sprechen, Kommunikation.
Genau.
Und da bin ich jetzt wieder, also nicht bei der gewaltvollen Kommunikation mit hör auf, lass das, greif das nicht an und so, sondern Kommunikation in positiver Hinsicht, erklären, was ich jetzt gerade suche. Ich kann ja auch das Kind mit einbeziehen in meine Gedanken und sagen, weißt du, ich bräuchte jetzt eigentlich noch Haferflocken und was wäre eigentlich, wenn ich da jetzt für dich noch eine Badeente hole, so irgendwie als Beispiel.
Ja.
Oder ist das, liege ich da falsch?
Nein, das ist natürlich absolut richtig. Den Kindern eine Beschäftigung geben und sie so integrieren, das stärkt einerseits natürlich sehr gut die Bindung, aber es zeugt eben auch von dem Vertrauen und von dem respektvollen Umgang. Die Kinder wachsen dadurch, sie bekommen durchaus auch einen höheren Selbstwert. Das heißt, ihnen konkrete Aufgaben zu geben und sie dadurch in diese Aktion, was das auch immer ist, in diesem Fall halt das Einkaufen mit einzubeziehen, ist natürlich perfekt, wenn das geht. Auch was du angesprochen hast, das mit auf die Augenhöhe gehen ist ganz wichtig. Wenn Kinder dann nicht reagieren, empfiehlt es sich vielleicht einmal die Hand auf die Schulter zu legen. Das bindet wirklich die Aufmerksamkeit und die Kinder können so leichter zuhören und besser wahrnehmen, was wir auch sagen. Ein ganz wichtiger Punkt, was hier auch reinfällt, ist, was ich auch bei meinen Kindern immer selbst bemerke, ist, alles, was wir formulieren, sollten wir in positive Sätze formulieren und nicht in diesen Verneinungen. Ja. Mach das jetzt nicht, ist immer für Kinder recht schwierig, weil wir sagen ja diese Verneinung meistens am Ende. Und das heißt, die Kinder haben schon gehört, was jetzt gemacht wird oder was sie machen sollen und das nicht hinten wird meistens komplett überhört. Das heißt, es ist viel wirkungsvoller, wenn wir versuchen, diese Sätze, was wir ganz oft in unseren Elternsein natürlich sagen, umzuwandeln in positiv formulierte Sätze. Also statt geh jetzt nicht weg, können wir sagen, bitte bleib hier, schau, wo findest du die Marmelade oder was auch immer.
Ja. Na, ich sehe es richtig vor mir, diese tausenden Bilder, denen ich begegnet bin und denen ich auch selbst wahrscheinlich genügend Raum gegeben habe, weil man dann versucht, die Sprache abzukürzen, aber am Spielplatz dieses nicht auf die Rutsche gehen, wie du selbstverständlich richtig sagst, nicht ist, existiert nicht in dem, im Kopf der Kinder, auch der Kleinsten. Also jetzt, ich gehe wieder zurück in die Altersphase, 1,5, 2 Jahre oder auch eigentlich schon davor, wenn sie gehen lernen etc. oder nicht angreifen, das ist die absolute sinnloseste Aussage.
Ja, das stimmt. Sie müssen dafür um die Ecke denken und das können unsere Kinder in diesem Alter noch nicht. Manchmal bemerkt man es ja auch als Erwachsener, dass man einen Impuls nachgeht und ein Nicht von wem anderen unterbricht diesen Impuls nicht unbedingt. Ja? Also sollten wir da wirklich bewusst versuchen, solche Sätze mit Verneinungen zu vermeiden und umzuwandeln. Das bedarf natürlich ein bisschen Übung, gelingt aber dann meistens recht gut.
Gibt ja ganz interessante Studien und kennen ja schon die meisten, die uns da jetzt zuhören. Wenn man sich selbst sagt oder auch dem Kind sagt, geh langsam, sonst fällst du runter bei der Stiege, dann ist es ja auch für das Gehirn eine Aufforderung und dann steigert man ja eigentlich, indem man es ja schon den Gedanken herbeigerufen hat. Es ist, man sagt so allgemein, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Hm. Also ich gebe jetzt die Aufmerksamkeit aufs Runterfallen und nicht auf die sichere, komm, gib mir die Hand, wir gehen gemeinsam runter oder komm, wir springen gemeinsam runter. Das ist diese typisch positive Botschaft, die du vorhin angesprochen hast.
Genau.
Ja, jetzt zum Thema Schimpfen mit den ganz Kleinsten. Was ist dir da so aufgefallen? Welche absolut gröbsten Fehler können Eltern hier machen?
Naja, vor allem alles, was wirklich ein No-Go sein sollte, ist die Kinder runterzumachen und zu demütigen. Auch ganz kleine Kinder können gedemütigt werden. Das ist jetzt nicht eine Sache von Jugendlichen oder Erwachsenen.
Ja.
Wir können Kinder bloßstellen, wir können sie wirklich mit Worten sehr stark verletzen und kränken. Und wir zerstören die Bindung, ihren Selbstwert, ganz viel an Motivation natürlich, weil das ist ja meistens verbunden mit irgendeiner Aktivität, den sie gerade nachgehen. Und das ist wirklich was, auf was wir Eltern achten sollten. Wenn wir schon schimpfen, dann nicht die Kinder beleidigen, demütigen und herunterzumachen. Mhm.
Welche Beispiele hast du da?
Also alles, was sozusagen, das gibt's nicht, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft. Ich habe es dir ja schon so oft erklärt oder ich habe es dir schon so oft gezeigt. Möglicherweise mit bist du zu dumm dazu. Auch genau diese, weil es jetzt gerade untergekommen ist, diese Fragesätze. Warum hast du das gemacht? Das bringt meistens nichts. Kinder können darauf nicht antworten, sind auch mit der Antwort überfordert und sie wissen es auch nicht. Diese Selbstreflexion besitzen sie einfach noch nicht, auch noch nicht im Schulalter.
Ines, macht es Sinn? Ich bin wieder bei den ganz, ganz Kleinen, ja, weil ich baue ja meine Bindung auf und das, ich spreche ja schon hoffentlich, wenn es ungeboren ist, mit meinem Kind, meinen Kindern. Macht es Sinn, wenn sie ganz klein sind, trotzdem auch um mich selbst zu fokussieren, um mich selbst wieder in den Moment zu bringen, Dinge, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die ich spüre, auszudrücken verbal? Also dem Raum zu geben und eine Stimme zu geben meinem Gedanken. Also auch wenn es noch so klein ist und viele Eltern würden sagen, eventuell, na, es versteht ja noch nichts, ich kann es ja noch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich beruhigender, auch wenn es ein Putzi-Baby ist, ihm zu erklären, was mich jetzt gerade beschäftigt, oder?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Auch schon mit den Kleinsten zu sprechen, seine eigenen Gefühle zu kommunizieren oder auch einfach, was passiert in der Umwelt, ist enorm wichtig. Nicht nur, weil die Kinder natürlich die Sprache jetzt erst lernen, aber man kann ganz früh da schon ansetzen. Und ganz wichtig ist ja auch die Sprachmelodie. Das bekommen Kinder mit. Sage ich etwas eher fröhlich oder eher ängstlich? Und das bekommen auch schon kleine Babys mit. Darum ist es wichtig, hier ganz früh anzusetzen, mit den Kindern zu sprechen, ihnen Dinge zu erklären, auch wenn sie es scheinbar jetzt noch nicht konkret damit was anfangen können. Aber es bereitet alle Fähigkeiten vor und schult sie trotzdem schon.
Ja, und vor allem, du sagst es ganz, ganz richtig, die Stimmlage, da schwingt alles mit. Das ist ein einziger Resonanzkörper, unser Bauch, Hals etc. Und da sind, das sind nun einmal Schallwellen, die wir produzieren. Und auch wenn wir es nur denken, ja, wenn wir uns wütend fühlen oder überfordert fühlen, gestresst fühlen, das geht ja schon als Schwingung rüber. Da brauche ich ja nicht einmal schimpfen. Und da sind wir dann in diesen Störfaktoren, die eine schöne, sichere Bindung durchaus disrupten. Ja, genau. Also das heißt, die Eltern brauchen für sich selbst einmal diese Entstressung mental, auch über die Stimme. Und gibt's da so eine First-Aid-Empfehlung von dir, wie ich mich da wieder runterbringe, um in diese richtig schöne Stimmlage hineinzufinden und in die Ruhe der Vermittlung?
Ich finde, es muss nicht unbedingt immer eine komplett ruhige Stimmlage sein. Auch Babys dürfen schon mitkriegen, ihre Aktion, ihr Handeln verursacht was in der Umwelt und auch bei Mama und Papa. Das heißt, wenn wir uns schrecken, sollten wir das nicht irgendwie verstecken oder verheimlichen, sondern dann haben wir uns erschreckt oder wir sind schockiert oder was auch immer. Also auch negative Gefühle dürfen hier durchaus Platz haben.
Müssen Platz haben.
Ja, natürlich.
Auf dieser Erde, ja, die müssen ja auch diese Resilienz aufbauen, diese ganz Kleinsten bereits.
Richtig, genau. Und wenn wir versuchen, das irgendwie zu verheimlichen und zu verschleiern, dann macht das natürlich auch was mit der Bindung. Es baut eine Art Mauer zwischen uns auf, weil es ist hier weg von der Ehrlichkeit hin zu einer rosa Welt, die wir natürlich alle gerne unseren Kindern bereiten würden. Das ist ganz klar. Dennoch gehören auch negative Gefühle, wie wir sie bezeichnen, wie Wut, Ärger, Traurigkeit dazu. Und unsere Kinder müssen den Umgang damit lernen. Auch, dass sie, wenn sie handeln, vielleicht solche Gefühle in uns auslösen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt unsere Kinder hemmungslos schimpfen dürfen oder eben gar beleidigen oder demütigen sollten.
Die Kinder probieren sich ja auch aus, oder? Mit ihren Aktionen überprüfen sie ja, was habe ich dann für eine Reaktion. Das ist ja ein Lernen generell. Sonst würden sie das ja nicht tun. Die provozieren ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern das ist ja eine Interaktion, um herauszufiltern, was verursacht was.
Ja, es ist quasi das klassische Beispiel, wenn die Kinder in das Alter kommen, so mit ungefähr einem halben Jahr, manche früher, manche später, wenn sie Dinge fallen lassen. Das ist so dieses erste Ausprobieren, Ursache-Wirkung. Das macht ihnen natürlich mega viel Spaß, uns Eltern am Anfang auch, dann irgendwann nicht mehr. Aber es ist eben genau das, wo die Kinder hier schauen, was macht es mit meiner Umwelt, wenn ich das oder das tue. Was sie nicht haben, ist eine böswillige Absicht. Also Babys und Kleinkinder handeln nicht böswillig, sondern sie probieren aus, was geht und was geht eben nicht oder was erzeugt zum Beispiel so negative Gefühle, die es dann nicht haben will.
Worin sieht die Psychologie die Faszination, etwas runterzuwerfen?
Es ist meistens einfach für Kinder auch sehr lustig und es bindet einfach ihre Aufmerksamkeit. Es tut sich dann was in der Umwelt. Sie selbst schaffen etwas. Sie sind da durchaus dann stolz darauf. Das ist dann auch schon ein bisschen später, zum Beispiel mit den Ausscheidungen der Fall. Sie sind wirklich stolz darauf, weil sie etwas selbst schaffen. Und genau das Gleiche ist das, wenn die Kinder was fallen lassen und Mama, Papa oder Oma herlaufen und es aufheben. Meistens ist ja das auch noch mit Kommunikation zusätzlich verbunden und sie ziehen so die Aufmerksamkeit zusätzlich auch noch auf sich.
Sie probieren die Welt aus. Genau. Also jetzt bleibe ich in dem Bild drinnen. Die Eltern lernen ja auch, wenn es das erste Kind ist, okay, das ist jetzt das Lieblingsspiel mit, ich sag mal, 4, 5, 6 Monaten im Kindersitz sitzen oder im Wagerl sitzen, wo auch immer, und die Sachen runterwerfen. Und Mami, Papa, wer auch immer, Oma, Opa, heben das dann immer wieder brav auf. 40, 50, 60 Mal. Sagen aber manchmal, das kommt halt darauf an, wo es ist und wer es ist, vor allem, ich habe das jetzt erst unlängst mal beobachtet in einem Restaurant, wenn die Eltern dann zu untermalen beginnen, nicht runterwerfen. Das ist dann der Höhepunkt des No-Gos, oder?
Ja, es wird nichts ändern. Ja, das, wie gesagt, gerade das Nicht sagt unseren Kindern.
Ja, genau.
Vor allem Babys können nichts damit anfangen. Ja, also sie werden es weiter versuchen und wenn es wer aufhebt, ist lustig. Wenn es am Boden ist, kann sein, dass sie dann nochmal nachfragen. Wenn es unterbleibt, irgendwann ist es zu uninteressant und sie werden es nicht mehr machen, weil es erzeugt keine Reaktion mehr.
Was empfiehlst du Ines, den Eltern, die dann fragen, okay, dieses Spiel kann ja für die ganz Kleinen endlos weitergehen. Was sind die besten Step-Out-Rezepte?
Also auf jeden Fall würde ich nur das so lange machen, wie es für mich persönlich okay ist.
Okay.
Dass Mama egal ist, dass sie eine Stunde lang einen Schnull oder irgendwas aufheben, ist auch okay. Ich war nie so eine geduldige Person. Ich habe das dann meistens nach 5, 6, 7 Mal unterbrochen. Ich habe dann entweder kann man die Kinder, wie ich es auch gemacht habe, gut ablenken mit anderen Alltagsgegenständen in der Umgebung. Mamas und Papas haben außerdem meistens immer irgendein Spielzeug in irgendeiner Tasche oder Jacke. Kinder lassen sich sehr leicht und sehr gut ablenken mit etwas anderem. Und wie gesagt, wenn wir das nicht bedienen, dieses Objekt, und hier nicht mehr mitspielen, weil es ist ja nichts anderes als ein Lernspiel für Kinder, dann wird es einfach uninteressant. Natürlich muss man dann schauen, welche anderen Möglichkeiten hat mein Kind, weil Langeweile ist manchmal gut, aber wenn wir gerade in einem Restaurant sitzen oder irgendwo anders sitzen, dann wollen wir wahrscheinlich nicht, dass unseren Kindern langweilig ist, weil dann können sie natürlich auch recht ungemütlich werden, gerade die ganz Kleinen.
Ja. Man sieht dann in der Beobachtung sehr häufig Eltern, die die Geduld verlieren oder denen es auch unangenehm ist, dass die Kinder dann laut ihrer Fadess Ausdruck verleihen. Was ist aus deiner Praxis dann von den Eltern der dringendste Wunsch? Also was wollen sie lernen, die Eltern? Wie sind sie, weil wenn du in der Familiencouch bist, hast du genau dieses Thema Wut, Stress.
Genau.
Was ist die häufigste Frage?
Die häufigste Frage? Das ist eine gute Frage. Die häufigste Frage ist einfach, wie man selber als Eltern aus der Wut wieder rauskommt. Okay. Weil natürlich irgendwann steigert das den Stress auch schon bei den ganz Kleinen und wenn es für sie nur ein Spiel ist und wir wissen ja, dass sie es nicht böswillig machen, aber natürlich ist es unangenehm. Jetzt habe ich mich vielleicht auf das Treffen mit einer Freundin schon gefreut und das war schon lange geplant und dann macht der kleine Liebling einen großen Aufstand, weil wir nicht mehr weiter damit spielen. Hier ist es immer empfehlenswert, sich Alternativen schon parat zu haben und zu überlegen, wie kann ich mein Kind beschäftigen. Meistens ist es ja für Kinder gut, wenn sie sich bewegen, wenn sie sich ein bisschen austoben können. Das heißt, hier schon die Wahl der richtigen Location sozusagen vorab die richtige Wahl zu treffen, macht durchaus Sinn, sich zu überlegen, muss hier mein 6-jähriges Baby 2 Stunden still sitzen, dann ist das vielleicht nicht ganz so geeignet wie irgendein Kindercafé oder wenn ein kleiner, sicherer Spielplatz daneben ist. Mhm. Das aber jetzt konkret eben aus der Wut rauszukommen, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache, weil die Auslöser meistens sehr unterschiedlich sind. Das liegt ganz oft in unserer Vergangenheit, wie wir groß geworden sind, wie wir es auch gelernt haben und erlebt haben. Und das muss man sich, kann man jetzt so global gar keine Ratschläge sagen. Es gibt natürlich viele Tipps und Tricks, aber man muss sich da schon ein Stück weit individuell anschauen, was dahinter liegt und was selbst für einen am besten funktioniert.
Ja, es ist natürlich so, du sagst es, was haben wir selbst erlebt? Wir sprechen jetzt von einer Generation, die um die 25, 30, 35, 40 Jahre alt ist. Es ist auch sehr, sehr abhängig, wo, ob im Urbanen oder am Land groß geworden. Wer hat uns sozusagen begleitet ins Erwachsenwerden? Also unsere Erfahrungen sind ja alle unterschiedlich und so auch unsere Bindungsstrukturen, unsere, ich sage immer, transgenerationalen Bindungsmuster, die über Generationen weitergegeben werden können, dritte, vierte, fünfte Generationen. Also die Fehler oder die guten Dinge setzen sich fort. Und jetzt ist es aber aus meiner Sicht immer häufiger zu sehen, dass diese jungen Menschen und Eltern andere Lösungen versuchen. Die haben jetzt vor ein paar Jahren dazu geführt, dass die Kinder die Kings sind. Die dürfen alles, die werden entertained, die werden ständig in irgendeiner Form abgehalten, irgendetwas Normales erleben zu müssen. Mhm. Und da denke ich auch jetzt in erster Linie an deine Familiencouch. Wo gehen die Ratschläge hin, um diesem eigenen Stress und der offenbar Unzufriedenheit mit sich selbst, weil sonst würden wir ja dieses Entertainen nicht versuchen, also raussteigen aus der Person. Wie kann man das durchbrechen und wieder Mut zur Normalität in die Kommunikationsstrukturen, in diese, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, Retromuster zu steigen. Wie vermittelst du das?
Ich finde es einfach, dabei ist es um und auf, dass wir uns bewusst werden, wo liegen meine Grenzen. Dieses eigene Grenzen wahren ist auch gegenüber unseren Kindern enorm wichtig. Und ja, da ist ein ganz großes Konflikt- und Stresspotenzial bei uns Eltern. Natürlich wollen wir nur das Beste für unsere Kinder und wir wollen ihnen alles bieten, was wir können. Aber ganz oft gehen wir da über unsere Grenzen. Und das Problem ist, dass wir die auch meistens nicht hinterfragen. Was will ich? Was passt für mich und was passt nicht? Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns meistens sehr stark vergleichen, weil wir auch sehr, sehr viel von anderen Familien natürlich mitbekommen und sehen oder hören. Aber es ist hier wichtig, sich unterfragen, ist das auch für mich wichtig? Ist das auch für mich ein Ziel, dass mein Kind, ich weiß nicht, dreimal in der Woche einen Kurs besucht? Oder ist es für mich wichtig, hier nicht nach der Arbeit dann noch schnell mein Kind abzuholen und sofort in einen Kurs zu fahren? Ist es für mich vielleicht wichtig, hier mal mein Kind abzuholen, in Ruhe zu Hause gemeinsam zu kochen oder was auch immer einen gut tut? Dieses, wirklich diese Verhaltensmuster aufzubrechen, das ist natürlich nicht leicht. Das bedarf viel Arbeit, viel Selbstreflexion.
Ja.
Man kommt da nicht immer gleich drauf, weil auch wirklich so
unsere eigene Geschichte im Wege steht.
Ja, genau. Sätze aus der Kindheit, was wir von Kindheit an schon immer gehört haben, dahinter stecken. Drum hinterfragen wir sie nicht. Ganz oft ist das der Fall, wenn wir uns denken, das ist so, das macht man einfach so, dann sollten wir hellhörig werden. Aber will ich das auch so machen? Passt das für mich oder überschreite ich damit eine Grenze und lenke damit meinen Alltag in eine Richtung, der mich eigentlich nur stresst und dadurch auch mein Kind natürlich?
Hilft es, Ines, wenn ich dann als betroffener Elternteil wieder versuche, zurückzugehen in meine eigenen Erfahrungen als Kind, was mir nicht gut getan hat im Dialog mit meinen Vorfahren?
Ja, natürlich, weil hier liegen natürlich, das mag jetzt natürlich ein bisschen klassisch klingen, wenn das eine Psychologin sagt, aber da liegen natürlich die Wurzeln. Das sind das, was wir mitbekommen haben und das, was wir eben großteils nicht hinterfragen und auch leben. Aber so wie uns unsere Eltern oder Großeltern oder wer auch immer großgezogen haben und das, was sie zu uns gesagt haben, dieses Bild, was sie von uns hatten, das ist ja nicht unbedingt auch so, wie wir tatsächlich sind, aber das ist das Bild, was wir vermittelt bekommen. Und durch viele Faktoren bis jetzt ins Erwachsenealter haben sich die natürlich teilweise sehr stark verfestigt und fallen uns dadurch gar nicht mehr auf.
Ja.
Aber sie stressen uns und es stresst uns im Alltag.
Ja. Ja, Ines, du bringst es auf den Punkt. Das sind die größten Stressfaktoren, unsere unbewussten Muster, die uns dann zu irgendwelchen Handlungen treiben und wir dann durch die neue Situation immer mehr, natürlich, es ist ja auch verständlich, auf Altbewährtes zurückgreifen wollen, aber nicht wissen, dass das eigentlich unser Alltagsfeind sein kann. Ja, danke vielmals, liebe Ines. Wir sprechen auch noch im nächsten Podcast weiter. Ich sage super Anregungen. Hoffe, euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch so gefallen wie mir, nämlich wieder mal bewusst zu machen, was mache ich mit mir in der Kommunikation? Wie komme ich wieder runter? Wann fange ich mich selbst auf? Und ich denke, dass Magistra Ines Wurps mit ihren Tipps, die sie aus der Familiencouch sozusagen zu uns gebracht hat in unserem Podcast, hier einige Anregungen geben konnte. Danke fürs Zuhören, meine Lieben. Bleibt gelassen, bleibt in ruhiger Kommunikation und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt How to Baby. Danke, liebe Ines.
Danke.
Bis bald sozusagen und in den Shownotes, meine Lieben, habt ihr dann die Koordinaten von Magistra Ines Wurps und ihrer doch sehr bekannten Familiencouch, beziehungsweise könnt ihr jederzeit unter How to Baby Podcast uns Anregungen und Fragen stellen, beziehungsweise auch auf howtobaby.info an mich. Ich sage danke fürs Zuhören, eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr alle relativ gelassen bleibt jetzt in diesem Winter. Und alles, alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra. Baba.